Hallo, Herr Professor Haug.
Ja, hallo.
Ist seelisch krank eigentlich jetzt das gleiche wie psychisch krank?
Ja, das ist ein Thema in dem Buch. Was ist die Seele überhaupt? Und heute wird das überwiegend gleich gebraucht, die Begriffe Seele und Psyche. Seele gilt manchmal ein bisschen als verstaubter Begriff. Heute sagt man meistens Psyche. Psychische Krankheiten ist der übliche Begriff.
Also ist es im Grunde das gleiche?
Ja, im Grunde wird es heute gleich gebraucht.
Was genau ist denn die Seele?
Ja, auch das ist ein Teil, dem ich in dem Buch nachspüre. Es hat eine lange Geschichte, der Begriff, geht über 2000 Jahre zurück, hat verschiedene Bedeutungen bekommen. Die Definition, wenn ich jetzt das so ganz reduziert zusammenfasse, die mir am nächsten liegt, die ich am plausibelsten finde, ist, dass es so etwas wie das Belebende des ganzen Menschen ist. Das, was das Lebewesen zum Lebewesen macht.
Ja, es ist eine etwas, ich sag mal, für mich erstmal etwas konfuse Definition. Sie gehen aber davon aus, dass man mehr über die Seele lernen kann, wenn man sich mit ihren Störungen beschäftigt. Oder kommen sie vielleicht auch erst auf, wenn man genauer hinguckt und plötzlich hat man Störungen, die man vielleicht nicht hatte, bevor man gesagt hat, oh, jetzt gucke ich mal in meine Seele, wo sind denn die Störungen?
Naja gut, die seelischen Störungen, die gibt's natürlich im realen Leben. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die psychisch krank sind. Neuere Untersuchungen zeigen ja, dass fast die Hälfte aller Menschen im Laufe ihres Lebens einmal an einer ernsthaften psychischen Erkrankung, also seelischen Störung, leiden und die behandeln müssen. Also das ist schon eine sehr häufige Konstellation.
Sie haben gerade gesagt, ungefähr 50% unserer Gesellschaft hätten eine seelische Störung. Können Sie vielleicht sagen, was ist eine seelische Störung und was ist sie nicht?
Ja, auch das ist schwierig, weil im Grenzbereich da manchmal die Abgrenzung schwierig sind. Das geht ja in das über, was Sie am Anfang in der Anmoderation gesagt haben. Psychiatrie gilt als vage, also vor allen Dingen die Grenze von gesunden Problemen, sage ich mal, oder gesunden Sorgen hin zu Krankheiten dann oder mehr als gesunden Sorgen und dann schließlich zu Krankheiten. Die Grenze ist fließend. Aber man muss sagen, ich habe natürlich vor allen Dingen mit Menschen zu tun, wo das gar keine Frage ist, sondern die ganz klar diese Grenze überschritten haben und die in schweren psychischen Erkrankungen sind. Und denen kann man, wie gesagt, gut helfen in der Psychiatrie.
Genau, Sie sprechen schon von Ihrem klinischen Alltag. Gibt es auch eine Art Hypochondrie, was die psychischen Erkrankungen zum Beispiel angeht? Erleben Sie es, dass Menschen mit Depressionen kommen, die eigentlich vielleicht keine haben?
Also das ist eher bei der Depression eine Frage und bei der Hypochondrie selbst auch eine Frage von sehr schrittweiser Ausprägung, also dimensionaler Ausprägung, sagen wir. Es gibt die Traurigkeit, die Melancholie vielleicht. Manche erleben das, wenn die Sonne weg ist im Winter und dann merken sie, dass ein bisschen was mit ihnen passiert, dass sie melancholisch werden. Dann gibt es die Traurigkeit, wenn jemand von der Familie stirbt, den man geliebt hat. Das sind ja alles gesunde Zustände. Man würde ja eher sagen, wenn man das nicht mehr hat, dann ist das ein Krankheitszeichen. Und dann geht es aber bis hin zu doch Depressionen, die einen beschäftigen, wo man Rat sucht, vielleicht erstmal bei Freunden, früher beim Pfarrer oder jetzt vielleicht auch beim Psychotherapeuten, bis hin zu schweren psychischen Erkrankungen, die einen völlig aus dem Leben reißen. Also das ist ein sehr breites Spektrum.
Haben Sie denn schon mal jemanden weggeschickt und gesagt, Sie haben aber gar keine Depression?
Ja. Also nicht, sie haben keine Depression, weil ich denke, letztlich hat ja die Definitionsmacht der betroffene Mensch selber. Der will ja Hilfe und der spürt ja an sich eine Situation, mit der er alleine nicht mehr zurechtkommt, wenn er zu mir kommt. Und dann soll er auch geholfen bekommen. Welche Diagnose man dann am Schluss stellt, ist ja dann nochmal eine andere Frage. Aber weggeschickt, zum Beispiel jemand, der zum stationären Aufenthalt geschickt worden ist, also wo der Hausarzt gemeint hat, jetzt müssen sie ins Krankenhaus, und man selber doch den Eindruck hat, es geht auch mit ambulanten Kontakten vielleicht noch, das kommt schon auch vor.
Wie hängt dann die Seele oder die Psyche mit dem Körper zusammen? Also sind physische Leiden Ihrer Meinung nach immer der Auslöser für psychische Leiden, also Thema Psychosomatik?
Also erstmal würde ich den Körper nicht von der Seele trennen wollen. Das ist eine Einheit und das sieht man auch. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, weil jeder das eigentlich wissen müsste und trotzdem wird es immer wieder umstritten, kontrovers diskutiert. Aber jeder merkt doch, wenn er einen Schnupfen hat, dann ist er auch nicht so gut konzentriert und dann fühlt er sich nicht so topfit und nicht so wohl. Also die Psyche reagiert immer mit. Umso mehr gilt das bei schweren Krankheiten. Bei Krebserkrankungen ist immer die Seele eigentlich mit betroffen. Und umgekehrt gilt das auch. Bei schweren psychischen Erkrankungen reagiert der Körper ganz häufig mit. Man hat Antriebsstörungen, man geht nicht mehr raus, bis hin zu anderen schweren körperlichen Erkrankungen, die Folgen von psychischen Erkrankungen sein können. Also das hängt alles miteinander zusammen, ja. Das ist eine Einheit.
Also gibt es da kein losgelöstes körperliches Leiden von der Psyche? Außer man bricht sich vielleicht ein Bein, aber selbst dann ist man hinterher wahrscheinlich ziemlich schlecht gelaunt, ein paar Wochen lang.
Ja, also das Ausmaß ist natürlich unterschiedlich. Klar, wenn ich mir ein Bein breche, dann mache ich mir keine großen Lebenssorgen. Aber trotzdem werde ich wahrscheinlich nicht so froh drüber sein, dass ich jetzt eine Weile immobil bin. Also das Ausmaß der Mitreaktion von Körper und Seele, das ist sicher unterschiedlich. Aber ganz ohne, dass ich auch seelisch irgend im weitesten Sinne betroffen bin, dass ich drüber nachdenke, was ich habe und dass ich mir vielleicht Sorgen mache, wann wird das weggehen und dass ich in gewisser Weise beeinträchtigt bin, das kann ich mir kaum vorstellen, dass das ganz losgelöst ist.
Hat eigentlich in den letzten Jahren die Zahl der psychisch Kranken zugenommen oder haben wir einfach nur mehr Definitionen und thematisieren es offener als früher?
Ja, das ist eine oft gestellte Frage, weil man auch den Eindruck hat, dass vielleicht die Umgebungsbedingungen stressiger geworden sind, die Gesellschaft schwieriger geworden ist und deswegen die psychischen Erkrankungen zunehmen. Das ist sicher auch nicht ganz falsch. Es ist vor allen Dingen die Art des Stresses, nicht die Menge des Stresses, die da eine Rolle spielt. Trotzdem, glaube ich, ist das nicht der Haupteffekt für die tatsächliche Zunahme von Behandlungen und psychischen Diagnosen. Ich glaube, der Haupteffekt ist, dass zum Glück inzwischen das Stigma der Psychiatrie abgenommen hat durch viele Faktoren und dass die Menschen viel eher als früher zum Psychotherapeuten, zum Psychiater gehen und sich Hilfe suchen, dann natürlich auch diagnostiziert werden, weil es nicht mehr so eine Katastrophe ist, den Schritt zu machen über die Schwelle zum Psychiater. Ich glaube, das ist der Haupteffekt. Wir sehen tatsächlich einen Anstieg, aber ich glaube, dass es vor allen Dingen darauf zurückzuführen ist.
Wenn Sie sagen, der Stress hätte nicht zugenommen, aber hätte sich irgendwie verändert, können Sie das nochmal präzisieren? Inwiefern meinen Sie, hat sich da der Stress verändert?
Ja, wenn man die Arbeitsbedingungen anschaut und die vergleicht über die Zeiten, dann haben, glaube ich, die Menschen vor 100 Jahren im Schnitt schwierigere Arbeitsbedingungen gehabt. Sie haben sich mehr ökonomische Sorgen machen müssen, sie haben längere Arbeitszeiten gehabt, sie haben körperlich sehr viel stressiger gearbeitet. Aber was sich geändert hat, was wir heute mehr haben, ist der Zeitdruck zum Beispiel. Die Erwartung der dauernden Verfügbarkeit. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt Ihr Handy auch anhaben. Mir fällt gerade ein, dass ich es vergessen habe auszumachen. Also wenn es mal klingelt, das sind alles Stressfaktoren, die wir von früher nicht so kennen und die auf eine andere Art Stress machen.
Aber die scheinen ja stressiger zu sein, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja, also auf diese bestimmte Art der dauernden Anspannung und des dauernden zur Verfügung Stehens, das ist eine andere Form von Stress, der auch psychische Erkrankungen auslösen kann. Und gerade das Phänomen Burnout geht ja in diese Richtung, dass es früher nicht so gegeben hat. Das hängt wahrscheinlich schon sehr mit diesen speziellen Stressfaktoren unserer heutigen Gesellschaft zusammen.
Mit denen man, wenn man dann mal in eine psychische Krankheit gerät, besser umgehen kann, also mit dem Stress, wenn man Psychopharmaka nimmt, weil mir scheint, dass doch auch zunehmend bei der Diagnose bei psychischen Erkrankungen Psychopharmaka eingesetzt werden. Ist das die Lösung für das Problem?
Nein, das wäre zu einfach so formuliert und auch das Thema greife ich auf im Buch und versuche deutlich zu machen, dass sich alles, was auf der Sprachebene liegt, also von der Beratung bis hin zur spezifischen Psychotherapie auf der einen Seite und Medikamente auf der anderen Seite nicht widersprechen. Das ist kein Gegensatz, das schließt sich nicht aus, sondern im Gegenteil, das ergänzt sich oft. In manchen Situationen kommt man gut zurecht, wenn man in Anführungsstrichen nur Psychotherapie hat. Das sind hochwirksame Verfahren, die wir heute zur Verfügung haben. Da braucht man gar keine Medikamente. In vielen anderen Situationen sind Medikamente sehr hilfreich. Und oft ist es die Kombination, die am besten wirkt.
Woher wissen wir denn, dass das, was wir heute als krank oder geheilt bezeichnen, das auch ist? Also vor gar nicht so langer Zeit wurde Menschen Hysterie diagnostiziert und die wurden dann mit Magneten und Elektroschocks behandelt. Damals dachte man ja auch, das sei richtig. Heute denkt man zum Beispiel, die Sprachtherapie oder halt auch die Therapie mit Psychopharmaka sei richtig. Ja, woher wissen wir, dass das das Richtige ist? Glauben Sie, wir sind da am Zenit angekommen?
Am Zenit ist man da nie angekommen. Das würde ja heißen, dass der wissenschaftliche Fortschritt irgendwann zum Stillstand kommt und man das Optimum erreicht hat. Das ist ja noch nie so gewesen. Das wird wahrscheinlich auch lange nicht so sein.
Da geht noch was.
Da geht noch was.
Wenn man im Freundes- oder Familienkreis Physiotherapeuten hat, dann kann man da was ganz Spannendes beobachten. Wo immer die sich sozusagen als Physiotherapeuten outen, kommt sofort ein Mensch und sagt, boah, hier drückt's und irgendwie tut's da weh und kannst du da mal gucken? Wie gehen denn Menschen mit Ihnen um, wenn sie erzählen, dass sie Psychiater sind?
Ja, das mit den Physiotherapeuten kann ich gut nachvollziehen, weil meine Frau Physiotherapeutin ist. Bei mir ist es ein seltsamer Effekt. Wenn man sagt, man ist Psychiater, dann merkt man so ein bisschen, dass Menschen oft auf Distanz gehen und andererseits merkt man die Faszination, die sie vermuten in diesem Beruf und die tatsächlich natürlich auch da ist. Und dann ist man schnell dann auch mal im Mittelpunkt der Diskussion und muss erzählen, wie das denn so ist. Viele sagen, oh, das ist aber anstrengend, wenn du da dauernd mit psychisch Kranken zu tun hast oder... Ja, viele sind fasziniert und ja, man ist dann oft in der Situation, wo man erzählen darf über seinen Beruf.
Aber müssen Sie denn aktiv quasi den psychotherapeutischen Blick ausstellen, wenn Sie vielleicht privat mit Menschen zu tun haben, wo Sie relativ schnell merken, oh, da ist aber was im Argen?
Also ich kann das eigentlich ganz gut trennen und die meisten meiner Berufskollegen auch, dass wir einen professionellen Blick haben, wenn wir den professionellen Blick anschalten. Aber ich muss nicht meinen normalen Blick, der so ist wie Ihrer und die von anderen Menschen, ausschalten. Das muss man trennen können. Aber es ist richtig, Sie fragen das ja nicht aus Versehen. Viele Menschen denken, dass Psychiater so ganz besonders in einen hineinschauen können und dass sie viel schneller erfassen, was mit mir los ist. Und das ist wahrscheinlich der Grund dafür, für dieses seltsame Verhältnis von Abstand einerseits und Faszination andererseits. Das ist schon eine interessante Situation, die sich bei anderen Berufen nicht so findet, nach meiner Erfahrung.
Oft finden Mediziner es ja so gar nicht gut, wenn Menschen sich selbst diagnostizieren. Warum haben Sie denn Ihr Buch so geschrieben, dass auch ein Laie der Psychiatrie einen guten Einblick in das Fachgebiet bekommt? Erhält man dadurch nicht eine zu einfache und seichte Sicht auf die Psychiatrie?
Ja, das ist immer ein bisschen die Gefahr, wenn man ein Buch in diesem Genre schreibt. Ich habe ja mehrere Fachbücher geschrieben und das war der Hauptspaß eigentlich, jetzt dieses Buch zu schreiben, weil ich immer wieder von interessierten Menschen, die aber nicht Fachleute sind, gefragt wurde, wie manche Dinge sich verhalten, also wie man überhaupt eine Diagnose macht in der Psychiatrie und was der Unterschied zwischen Psychologen und Psychiater ist und so. Das sind so ganz häufig gestellte Fragen und dann habe ich mir gedacht, das müsste doch eigentlich Spaß machen, das mal hinzuschreiben, was das ist. Und die Gefahr, dass man in manchen Punkten vielleicht zu vereinfachend beschreibt, die ist immer da. Aber ich hoffe, dass ich diese Balance gefunden habe zwischen Fachbuch einerseits mit vielen fachlichen Inhalten, aber doch auf eine leichte Art. Ich glaube, es macht ja nur Sinn, wenn es dann die Leute auch lesen.
Welche Leute sehen Sie denn mit Ihrem Buch in der Hand am Kaminfeuer sitzen?
Also ich sehe eigentlich alle, die sich für das Fach interessieren. Das könnten Menschen sein, die irgendwie auch persönlich damit in Berührung gekommen sind. Nicht unbedingt, weil sie selber krank sind, aber vielleicht in der Familie jemand haben, der ihnen Sorgen macht. Vielleicht auch jemand, der schon in Behandlung ist. Und die selber dann das besser verstehen wollen, wie es da so zugeht in der Psychiatrie, was das eigentlich ist. Natürlich auch Menschen, die allgemein bildend an Fachgebieten interessiert sind, an Psyche interessiert sind, an Seele interessiert sind, was überhaupt eine Diagnose ist, interessiert sind. Das ist das Publikum, das mir vorgeschwebt hat.
Wenn ich jemanden kennen würde, wo ich den Eindruck hätte, er hätte vielleicht eine psychische Störung oder größere Probleme und ihm das Buch mit so einem Augenzwinkern geben würde, ist das eine gute oder eine schlechte Idee?
Also ich finde natürlich das eine tolle Idee, wenn Sie das Buch anderen geben zum Lesen. Ich habe einen Arbeitstitel gehabt, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, der war Seelenkrank, hieß dieser Arbeitstitel. Und da hat mir ein guter Freund gesagt, das kannst du nicht machen, weil niemand wird ein Buch verschenken, wo krank draufsteht. So im Sinne einer Anspielung, du bist ja selber vielleicht nicht ganz in Ordnung. Jetzt habe ich nach langer Arbeit mit dem Lektor und dem tollen Verlag, den ich gefunden habe, diesen Titel gewählt, das kleine Buch von der Seele. Und glaube ich, das ist ein bisschen unverdächtiger. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn Sie es verschenken.
Das finde ich ist auch eine gute Lösung, ein schöner Titel. Achim Haug ist Professor für Psychiatrie an der Universität Zürich und ärztlicher Direktor der Klienia Klinikgruppe. Und er hat ein Buch geschrieben, das kleine Buch der Seele, ein Reiseführer durch unsere Psyche und ihre Erkrankungen. Das soll das komplexe Thema der Psychiatrie und psychologischen Krankheiten für Laien verständlich erklären und so mit den Vorurteilen aufräumen. Und wir haben mit Achim Haug darüber gesprochen. Danke, dass Sie bei uns waren.
Gerne.